Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit Heinz Vögeli. Er ist Mr. VBZ und tritt nach 35 ereignisreichen Jahren tritt er ab. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Unglaublich schöne Musik. Mitgebracht vom Heinz Vögeli, natürlich gesungen von der unsterblichen Maria Callas. Heinz Vögeli, danke vielmals, dass du gekommen bist. Du bist ein Faktotum in Zürich. Du hast so vieles erlebt, so vieles gemacht. Und über das wollen wir reden. Der öffentliche Verkehr ist ein grosses Thema. Diese Woche hast du in einem Interview im Tagesanzeiger für einige Furore gesorgt. Darüber wollen wir reden. Aber zuerst mal über dich als Person. Wer bist du, Heinz?
Ja. Die Frage habe ich nie erwartet.
Ehrlich? Erstaunlich? Ja. Aber du hörst doch die Sendung zum ersten Mal.
Ja, und ich muss jetzt sagen, wenn da das rote Licht da ist, da tue ich jetzt nicht einfach das vorbereitete Sprüchli runtersagen.
Okay, dann etwas unvorbereitet.
Ich versuche es aus dem Stand aus einer Reflexion zu machen. Erkenne dich selbst, oder? Das ist ein grosses Thema. Ich denke, um zu verstehen, wer ich bin, muss man wissen, woher ich komme.
Aus dem hintersten
Glarnerland. Und wenn man so weiss, wie das Glarnerland ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder geht man in die Höhe oder in die Weite. Zum Tal raus. Und mich hat es eigentlich immer zum Tal rausgezogen.
Mhm. Ist das ganz klar gewesen, also, dass du dort eben, da ist wirklich stutzig, geht's drauf. Ja. Ich kenne auch dort hinten, wie es drauf geht. Da. Und so bei dir hast du raufgelaufen. Das ist also zum Teil gegeben. Hast du gewusst, das ist zu eng für dich? Wann hast du das herausgefunden?
Das war eigentlich irgendwie schon früh gewesen. Und als ich so die Grundschule fertig gemacht habe, vor dem Studium, bin ich eigentlich einmal mit 19 einfach gerade auf London gegangen. Also auf England. Weg. Raus. In die Welt raus.
Das war damals mal nicht einfach so leicht mit Städteflug wie heutzutage.
Ich musste auf Basel runter, habe dort ein Flugzeug genommen und dann irgendwann in dem England gelandet. Ja. Mhm. Aber es war irgendwie der Drang, gewesen, rauszugehen.
Aber was steckt denn an dir und noch an Glarnerischem?
Ich denke, das ist noch wichtig. Es ist irgendwie so ein Gärden zu sein in mir selber. Es ist eine Einfachheit, die ich anstrebe. Irgendwie auch ja, nicht so gescheinet und so, sondern wie vielleicht die Bergler sind, ruhig. Ich kann auch sagen, vielleicht manchmal bedächtig. Und auf der anderen Seite der Drang rauszugehen, wo dann mich immer auch später dazu gebracht hat, immer neue Sachen zu entwickeln. Also entwickeln, Neues entdecken, das ist eigentlich irgendetwas, was in mir steckt. Mhm.
Zürich, wie hat Zürich auf dich gewirkt aus dem Blickwinkel von einem heranwachsenden Glarner? Ist das die grosse, glitzernde Stadt gewesen, oder
eben
sogar
nicht.
Etwas Negatives?
Nein, eben nicht.
Ja?
Es war so, also als Kind oder Jugendlichen ist man dann etwa mit den Eltern auf Zürich runter und hat man da in Mythen gegeben, parkiert und ist der richtige Bahnhofstrasse und hat da so rumgeschaut, als Buch, als ich dann aber wirklich auf Zürich gekommen bin und dann vor dem Studium ein Praktikum gemacht habe. Wenn man natürlich von London kommt, ist dann Zürich wieder klein gewesen.
Okay, und da hast du dich in dem Sinne relativ schnell wohlgefühlt?
Ja, ich habe mich recht schnell wohl gefühlt. Ich bin auch nicht einer gsi, wo dann da in diesen Glarner-Club oder so
gibt's
verkehrt
die?
Hat. Ja, das gibt es
immer noch.
Glarner-Club. Also ich weiss nicht, wie es jetzt ist. Heimweh-Glarner.
Obwohl es noch eine Stunde oder eine halbe, drei Viertelstunde weit weg ist.
Also was man dann gemacht hat, während dem Studium, haben sich ja dann alle Glarner und Bündner haben sich abends am Freitagabend auf dem Zug getroffen, ins Glarnerland heim. Und dann am Sonntagabend wieder ab.
Okay. Also, du hast da Betriebswirtschaft studiert, später hast aber ganz etwas anderes gemacht. In dir ist noch eine andere Seite drin. Du hast Kunst und Film studiert.
Ja, ich bin dann, nach dem Studium habe ich dann ein bisschen Geld verdient, einmal ein Jahr lang.
Als was?
Und mit dem, da habe ich ein Projekt gemacht bei einer Bank.
Mhm. Hast du nicht wollen Banker werden?
Da habe ich gewusst, nach dem Jahr, das nicht.
Okay. Also, und dann hast du eben gesagt, du machst etwas ganz anderes.
Und dann
deine künstlerische Ader.
Ja, möglicherweise. Aber es war ja so, meine Französischlehrer haben immer gesagt, du lernst nie Französisch.
Meine auch.
Und darum
les autres sont insuffisants.
Ja.
Habe ich immer gehört, als er die Noten vorgelesen hat. Ich habe am Schluss vom Semester immer gesagt, ich heisse insuffisant.
Ja. Und da bin ich dann einfach einmal in den Zug hineingestiegen und auf das Montpellier runtergefahren. Und
wieso gerade Montpellier? Das ist Südfrankreich, muss man sagen.
Ja, und das ist, denke ich, so der Hang zur Sonne.
Genau, Mittelmeer.
Zum Mittelmeer. Es ist auch so, wir sind, in unserer Familie haben wir einen Auslandschweizer Teil gehabt.
Eben, viele Schweizer haben früher müssen auswandern.
Die sind in Barcelona. Sind die gsi und ich bin natürlich auch viel zwischen der Schweiz und Barcelona
pendelt.
Und das ist dann relativ nach gewesen. Und ich habe das erkannt.
Was ist denn übrigens noch kurz? Was ist denn das für eine Familie, von der du herkommst?
Es ist so, mein Vater hat im Glarnerland eine Textilfabrik geleitet.
Ah ja, wie fast jeder Glarner.
Ja.
Das hat es dort noch gegeben?
Ja, das habe ich natürlich dann auch den Niedergang von dieser Textilindustrie habe ich natürlich gut nach mitbekommen.
Hat man das dort schon können absehen können, dass das mal zu Ende gehen könnte?
Ja, mir natürlich immer gedacht, ja, das ist jetzt mal eine Konjunktursache. Von Krisen und so. Und irgendwie sind die dann immer enger und dichter sich gefolgt. Und das ist noch verrückt. So, vielleicht etwa 3-4 Jahre vor der Pensionierung hat mein Vater ist dann die Firma verkauft worden von dem, was ich gehört hat. Und dann hat mein Vater eigentlich noch türkische Chefin bekommen.
Aha, für einen Glarner ist das sehr ungewöhnlich.
Das ist ungewöhnlich.
Und wie ist er mit dem umgegangen?
Die haben sich sehr gut gefunden.
Okay.
Wir waren beides Fachleute und haben sich auf einer fachlichen Ebene getroffen.
Okay, aber dort hast du erlebt, dass sich alles ändern
kann. Das kann sich ändern, ja.
Genau. Also, du warst in Montpellier, hast also nicht nur studiert, sondern hast auch, glaube ich, die Frau deines Lebens getroffen.
Ja.
Und das ist sehr, was soll ich sagen, eine spezielle Frau. Erzähl mal.
Ja, es war die Zeit in Montpellier, wo man gestreikt hat. Ausgehend ist es eigentlich nur Tariferhöhung im Studentenrestaurant. Und am Schluss hat man sogar den Midi Lieber sich lossagen von Paris.
Ja klar, mindestens.
Man hat gegen die berühmte CRS gekämpft.
Ah, das ist also die Polizei?
Die staatliche Polizei, ja. Oder? Die ist ja noch taff. Aus dieser Gegenzeit weiss ich auch, wie Gummigeschoss und Tränengas wirkt.
Ja.
Und in dem ganzen Zeug hat sie so schwarze Frau kam mit dem Afro, so wie D'Angela Davis. Oder?
Früher mal die grosse Revolutionärin aus Amerika.
Ja. Und dann da der Glarner, der ist dann eigentlich, hat sich dann genähert. Und dann habe ich gemerkt, ja, da offenbar bin ich ihr auch nicht egal. Mhm. Ich habe dann erst später erfahren, dass sie offenbar so zu ihren Kollegen gesagt hat, «Je vais taquiner le petit Suisse».
Aha, logisch, klar.
Das sind ja die kleinen Käsli, le petit Suisse. Also jedenfalls hat sich da Beziehungen entwickelt. Und auch als ich wieder in Zürich war, bin sie in Paris studiert.
Aber woher kommt sie eigentlich?
Aus Martinique.
Ah, okay. Also sie hat
Departement d'Outre-mer und also, sie hat also schon ihre Geschwister haben dort studiert. Und,
aber sie ist eigentlich geboren und eigentlich
sie ist geboren in Martinique und hat im Prinzip nach dem Baccalauréat, wo sie auf Paris kam, hat sie das erste Mal einen Mantel angehabt.
Okay, und dann hat sie nach Zürich müssen kommen und dort hat man den Mantel ein bisschen öfters angehabt. Und wie ist sie dann umgegangen, als jemand, der das Mal oder, vielleicht noch sehr aufgefallen ist? Ich habe selber dort eine puerto-ricanische Frau gehabt.
Ja.
Und da ist man, wenn man nicht gerade ausgesehen hat wie jemand aus Mitteleuropa, ist man also schon sehr auffallen. Wie ist sie mit dem umgegangen?
Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, wie das im Glarnerland war.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Als wir das erste Mal mit dem Zug in dem Rüti angekommen sind, ausgestiegen sind, meine Eltern haben ein bisschen ausserhalb vom Dorf gewohnt, dann ist der Vögeli Heinz mit einer Negerin, oder?
Ja, klar.
Hat man dem noch gesagt, ist der durchs Dorf gelaufen und überall hinter den Vorhängen hat man noch gesehen, wie sich das bewegt. Ist interessant, wenn man dann das anschaut, ist, wir haben jetzt vorhin vom Mantel geredet, es ist eigentlich in Zürich am Anfang nicht einmal die klimatische Kälte gewesen, sondern die soziale Kälte.
Hast du das empfunden als Rassismus?
Sie hat es empfunden. Ja. Nein, es war mehr gewesen, die Reserviertheit der Zürcher, dass du nicht spontan zu irgendjemandem auf Besuch gehst und so.
Das ist in Martinique natürlich ganz anders.
Das ist ganz anders, oder?
Mhm.
Und das ist eigentlich, die Leute haben dann immer gefragt, ja, tut dir eigentlich nicht der Winter und die Kälte und so. Das war nicht das Problem gewesen, sondern mehr so die soziale Situation.
Hat sie dann auch gesagt, komm, wir gehen wieder zurück nach Frankreich. Dort fühle ich mich in einem Umfeld, wo ich mich ein bisschen wohler finde, weil eben auch noch andere Leute wie ich dort leben und ich nicht so ausgestellt bin, wie irgendwie eine aussterbende Tiergattung.
Das ist schon sehr lang in unserer Beziehung ist das ein Thema gewesen, wo leben wir?
In Martinique war wahrscheinlich schwierig für dich.
Das wäre möglicherweise sehr schwierig
gewesen. Genau, dort hat es ja kein Tram.
Ja gut, die ist jetzt in der Tram noch nicht so.
Aber dass er überlegt, vielleicht nach Frankreich zu gehen?
Ja, das ist das Thema gewesen. Oder sogar nach Martinique.
Aha, okay.
Aber das ist sehr lang ist das in unserer Beziehung das Thema gewesen.
Aber ihr seid immer noch zusammen?
Ja.
Kinder haben keine, oder?
Mal eine Tochter.
Eine Tochter? Ah, ja. Okay, wie alt ist sie?
Die ist jetzt 27.
Und wie fühlt sie sich da als Schweizerin, Zürcherin, Glarnerin, Martinique, oder wie?
Sie ist im Moment studiert sie in Martinique.
Aha, die Wurzeln der Mutter?
Ja, es sind auch ihre eigenen Wurzeln, es sind ihre eigene Identität, die sie sucht. Und am Anfang haben wir das eigentlich gar nicht so gemerkt. Da ist sie in die französische Schule gegangen. Bei der vierten Klasse haben wir gedacht, ja, wenn wir nicht in die Schweizer Schule wechseln, haben das gemacht. Und dann hat sie eigentlich gemerkt, erst in die Schweizer Schule, dass sie eine andere Hautfarbe hat. Mhm. In der französischen Schule, im internationalen Milieu, war das nie ein Thema gewesen.
Und wie ist sie mit dem umgegangen, mit dieser Erkenntnis?
Sie hat sehr stark darunter gelitten.
Mhm. Also man hat sich wirklich deutlich gemacht und sie hat sich zurückgewiesen, abgelehnt gefühlt.
Ja, sie hat sich abgelehnt gefühlt. Sie hat sich teilweise auch zurückgezogen.
Mhm. Wie ist das für dich als Vater? Hast du dich ein bisschen schuldig gefühlt?
Nein, nicht schuldig, aber es ist doch belastend gewesen. Es hat teilweise Situationen gehabt mit Lehrern, ja, wo wir haben müssen als Eltern intervenieren.
In welcher Form? Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, die Lehrer behandeln unsere Tochter ungerecht.
Ja.
Ja, wegen der Hautfarbe?
Ja.
Aber Deutsch hat sie können, weil ja, Sprache
die,
ist ja...
Die hat geredet, wenn ich.
Eben, weil Sprache ist ja heute eine der Haupthindernisse, ja, von Migranten, die da hinkommen. Sowohl Schweizerdeutsch wie Hochdeutsch, doppelte, ja, die Hürden, die da muss genommen werden. Das, ja, spielt ja überhaupt kein Thema.
Nein, ich habe konsequent Deutsch geredet mit ihr. Nicole hat konsequent Französisch geredet. Sie ist eigentlich immer parallel bilingual aufgewachsen. Und Kind tut man ja sowieso unterschätzen, was der Umgang mit Sprachen angeht.
Wenn du das jetzt vergleichst, das ist also eben, das ist eine Situation gewesen, die vor 15, 20 Jahren war.
Ja.
Hat sich das echt für Kinder, die so ähnlich sind wie eure Nicole, verbessert oder verschlechtert?
Ich weiss es nicht. Weil ich nehme einfach wahr, auch antrieben durch politische Konstellationen, ich denke nicht, dass sich das verbessert hat. Weil ein paar Restaurants, wo man da internationaler isst in Zürich, tun noch nicht die Gesellschaft verändern.
Ich rede mit dem Heinz Vögeli, er ist Mr. VBZ. Er tritt Ende von diesem Monat nach 35 Jahren zurück und hat unglaublich viel verändert in unserer Stadt, wo die meisten gar nicht wissen, was es alles ist. Er hat auch Musik mitgebracht. Was ist der nächste Titel?
Das ist von der Subsonic, Titelgeschichte.
Und das hast du gewählt, warum?
Wegen dem Soldi, am Sänger von Subsonic. Ich kenne ihn seit einigen Jahren, guter Freund, und er hat auch schon viele Projekte von mir hat er zum Durchbruch verholfen.
Das ist mein Auftrag. Bewaffnet mit Blitz und Objektiv. Suche ins Motiv, brandheiß und exklusiv. Klick, klick, das Licht blitzt. Sopfer erschrickt, es verstrickt sich mit seinem Beziehungsdelikt. Ich renne in die Redaktion, ich habe Geschichte für morgen. Mein Handy mit dem Gesicht voller Zuversicht, dass die Geschichte all dem entspricht, was ich mir davon verspricht. Dicht bin ich dran, leg den Film ein, liege auf die Lauer. Verfolge Szenarien nur mit detektiven Blicken durch mein Objektiv. Stunden auf Stunden, warten ist normal, weil der Leser wird ja Bilder sehen, so ist es nun einmal. Bewegung im Sucher, es klicken zeigt mir an, dass ich das Bild geschossen habe, womit die Zeit ein Eis wird haben. Ich mach nicht falsch, ich mach nur das, das, wo du willst.
Der Heinz Vögeli, er ist Mr. VBZ, hat selber mal den Spruch geprägt. Wie viel VBZ erträgt der Vögeli? Und wie viel Vögeli erträgt die VBZ? Frage. Die Antwort?
Ich denke, das ist während diesen 35 Jahren immer eine Frage von der Balance gewesen.
Wieso? Hast du hier und da gedacht, du musst gehen?
Ja, das habe ich am ersten Tag schon.
Genau. Und am letzten
Tag? Nein. Also, als ich am ersten Tag da in diesem Amtshaus die Arbeit aufgenommen habe, bin ich da so über, durch den Gang gelaufen, die Linoleumböden. Es hat geschmeckt wie im Schulhaus im hintersten Glarnerland. Und da habe ich also zu mir selber gesagt, ja, da bleibst du, glaube ich, nicht lang.
Okay, es ist anders rausgekommen. Ja. Was ist passiert?
Ich denke, das hängt vielleicht mit mir zusammen. Ich hatte Möglichkeiten, Plattformen, mich zu entwickeln, Projekte umzusetzen. Und was ich gemerkt habe, ist auch, für mich ist ganz wichtig, der Inhalt, der Sinn von dem, was ich mache.
Du hast ja unglaublich viel verändert, angefangen von der Regenbogenkarte, die damals mal revolutionär war, bis zu Nachtbus und Mobility und all die ganze 24-Stunden-Gesellschaft. Aber wenn man sich jetzt überlegt, du bist mit 35 als Jüngster in dieser Geschäftsleitung gesessen und jetzt bist du der Älteste und gehst, wie ist das Gefühl?
Spannende Frage. Ich habe lange eigentlich nicht gemerkt, dass ich der Älteste bin. Weil ich glaube, es ist gar nicht eine Frage vom Alter, sondern vom Spirit. Es ist eine Frage von der Energie.
Und die hast du noch?
Will man verändern? Will man etwas entwickeln? Interessiert man sich für etwas? Tut man auch etwas in Frage stellen? Tut man wieder etwas Neues anfangen? Probiert man es wieder auf eine andere Art und Weise? Eben. Ich denke, das ist zentral.
Eben, aber du bist eben in dem Sinne noch jung, aber plötzlich musst du herausfinden, wo du mal vielleicht im Pass schauen. Jetzt bin ich 65, jetzt muss ich gehen. Findest du das als fair?
Also, ich meine, muss ja jeder selber schauen, wenn er sein Leben gestaltet.
Eben, aber das wird dir jetzt eigentlich diktiert.
Das ist völlig klar, dass ein Arbeitsleben hat irgendwie jetzt in unserem Umfeld das Ende. Aber ich werde weiter meine Projekte machen, ich werde auch weiter arbeiten.
Genau, aber du hast ja offenbar eine Visitenkarte. Heinz Vögeli, Denker, Inspirator, Stratege. Tönt ein bisschen hochgestochen. Und da fragt man sich, wer will da als Kunde zu so einem gehen, der sagt, er ist Denker, Inspirator und Stratege?
Ich habe den Eindruck, es ist sehr einfach.
Nämlich?
Die drei Wörter.
Ja.
Weil es hätte keinen englischen Begriff drauf.
Ja, lateinisch.
Ja, ein bisschen.
Ja.
Aber es ist eigentlich das, was ich mache. Alle Sachen, die ich angehe, tue ich sehr gut analysiere. Ich tue die durchdenken. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es nicht am Anfang richtig denkt, kann man nachher alles richtig machen und das kommt falsch raus. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mir offenbar klingt, Menschen zu Projekten zu inspirieren. Das ist so
klar, das kannst du natürlich mit dem Label VBZ, hast viele Sachen können machen, hast auch viel Budget gehabt, hast Sachen können umsetzen und erstaunlicherweise eben schon als Spaten, was soll ich sagen, 65-Jährigen oder auch früher 60-Jährigen, bist unglaublich schnell und intensiv ins Internet eingestiegen und Facebook etc. Und hast da irgendein Feld erobert, wo viele, die meisten von deiner Altersgruppe, überhaupt keinen Zugang haben.
Ja.
Dann hast du das Westnetz zum Beispiel aufgezogen. Da hat es auch noch so 6 Blogs drauf gehabt. Also eigentlich Sachen kurz vor der Verrichtungsbox, wo man eigentlich an einer VBZ...
Ja gut, das ist ja auch in Zürich West gewesen.
Genau. Nein, aber Sachen, wo man eigentlich sagt, A, passt nicht zu der VBZ und B, passt auch nicht zu einem Mann, der schon 60 war.
Ja, was passt zu was?
Genau.
Oder?
Okay.
Und dann sind wir eigentlich wieder bei dem Ego-Projektbuch.
Aha, okay.
Oder?
Ja.
Und dann sind wir beim Thema, dass wir eigentlich beide in einer Generation sind, als Babyboomer, wo wir jede Lebensphase, wo wir reingekommen sind, eigentlich angefangen haben, umkrempeln.
Genau.
Und im Moment sind wir eigentlich dran, da es halt das Rentnerleben umzukrempeln.
Genau.
Ich meine, das machen wir auch noch. Ein Rentner, der ein Jugendcenter kauft, ja Himmel, noch einmal.
Das ist grässlich. Okay. Aber wir kennen uns schon viele, viele Jahre, muss man sagen. Und ich habe jetzt gelesen, in diesem Interview, eines von deinen grössten Misserfolgen, ist gewesen, das, was wir zusammen gemacht haben am Anfang.
Ja.
Oder wo wir beide irgendeine Idee hatten, die überhaupt nicht funktioniert.
Erzähl mal. Ja, irgendwie haben wir gefunden, da das Tramfahren und dann da immer da Informationen dazu, meine und Zeug und Sachen und 7 Umleitungen, das sind eigentlich ein bisschen Stier, das müssen wir doch auflockern. Und dann haben wir das durch radiophonische Interventionen gemacht.
Wir haben den Sender draufgegeben.
Wir haben den
Sozialige Radio 24.
Und
das hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.
Unglaublich, da ist doch dann auch noch vom Backum sind ja dann Beamte
gekommen. Ja, ja, das ist die sind sowieso
Verhinderungsbeamte. Ich glaube, einer der Moderatoren war doch dann auf der Leitstelle gewesen.
Ja, genau.
Im Dani Ambühl mit seinem Käppli. Ja. Oder? Und dann haben die das da beschlagnahmt und so. Aber ich denke, wir haben es dann wieder geschafft, das rauszulösen.
Genau, also es war ein Versuch, es hat nicht funktioniert. Die meisten von deinen Versuchen haben funktioniert oder deine Projekte. Unglaublich, wie sich die VBZ in all diesen Jahren verändert hat. Du hast auch unglaublich viele Chefs durchgelassen oder hinter dir gelassen. Wenn du so zurückschaust, oder? Ist schon noch erstaunlich, oder? Du bist das Faktor und du bist dort Konstanz gewesen und die Chefs und auch die Stadträte und so sind gekommen und gegangen. Der Vögel ist geblieben. Ja, okay. Und das heißt, wer ist der Beste gewesen? Kann ich nicht fragen, oder?
Ja, du kannst schon fragen, aber ja. Wirst nicht eine fadengerade gerade Antwort
überkommen. Immer eine ungerade.
Ja, es hat jeder seine Eigenheiten gehabt. Aber ich denke, die Person oder der Vorgesetzte, wo möglicherweise auch mit Naturell oder bei mir am nächsten war.
Lass mich raten, ist... der Jürg Kaufmann.
Ja, klar.
Hey, er war ein Charakter, oder?
Ja, ich meine, du kannst dich sicher noch an die Zeit erinnern, wo wir ein Regenbogentram gemacht
haben.
Aus dem Tram raus gesendet.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, der Jürg, du und ich sind doch im Morgengrauen aus dem Depot in der Kalkbreite rausgefahren, aus Tappen allein in dem Tram hineingehockt. Hinten dran hat, glaube ich, der Röbi Koller oder der Frank Baumann die Sendung gemacht. Und wir sind da durch das Wiedicke durchgefahren.
Genau. Das sind Zeiten, wo alles neu war, wo man alles neu machen konnte. Auch ein Tram anmalen, das hat es ja dazu nicht gegeben.
Ja.
Wenn wir über das reden, machen wir zwischen deiner Musik. Weil in Zürich fahren jetzt Tram, die gar nicht aussehen wie ein Zürich-Tram. Immer mehr von denen. Was ist der nächste Titel? Was haben wir da?
Suksa. Sukla, c'est le médicament uni.
Das ist
also,
ja, das ist irgendwie natürlich kreolische Sprache und heisst in der Übersetzung.
Das heisst, eigentlich das Fest ist das beste und das einzige Medikament, das man braucht.
Sous-classe, c'est un médicament non-nie. Sous-classe,
Musik, die ich früher noch gespielt habe in meiner Karibikstunde während Jahren. Cassav mit Soukla, c'est le médicament genie. Also, oder ähnlich. Also, jetzt der Heinz Vögeli. Heinz Vögeli, jetzt fahren in Zürich immer mehr Tram um, die überhaupt nicht aussehen wie Zürich Tram. Die irgendwie gekauft sind von Firmen, die das bemalen in irgendeiner Art und immer extremer. Findest du das gut?
Ich denke, das ist eine Entwicklung.
Ja, es ist eine Entwicklung. Aber eine gute oder eine schlechte?
Ich habe meine Position.
Ja, die würde man gerne hören.
Ich kann nur sagen, in der Geschäftsleitung hat man 7-1 beschlossen, dass man das machen will. Und wer der eine ist, kannst du jetzt
das bist du
erraten. Ja.
Ja, es ist doch nicht marketingmäßig, es ist doch ja. Nicht imagemäßig. Das blaue, blau-weiße Zürich-Tram ist ein Teil des Zentral-Image von der Marke. Und die wird jetzt einfach laufend aufgeben. Und da kommen jetzt irgendwelche Trams, die sind ja bemalt in den wildesten Konstellationen. Und es gibt immer mehr von denen. Gibt es denn eigentlich mindestens eine Limite?
Nein, es gibt eine Limite.
Ja.
Und zwar, also, wo man die Sache diskutiert hat, hat man sich das schon, ist man sich schon bewusst gewesen, dass man den Bogen auch nicht darf, überspannen.
Ja, was heisst das? Wie viele sind das?
5.
Ja, ich habe das Gefühl, es sind viel mehr jetzt schon. Bist du sicher? Die haben, glaube ich, in der Nacht noch ein paar mehr angemalt, ohne dass du es gemerkt hast.
Nein, es ist... Und man hat das ja auch eigentlich auch sehr sorgfältig eingeführt.
Wie sorgfältig?
Ja, man hat das nicht einfach definitiv eingeführt. Man hat zuerst eine Phase von ein paar Jahren angeschaut, bevor man dann den definitiven Entscheid gefällt hat. Aber es ist natürlich mit dem Kostendruck, mit den Einnahmen, wenn man das anschaut,
ja, gut, was gibt es denn das für Einnahmen?
2 Millionen pro Jahr.
Gut, also ein Tram, wenn du ein Tram hast,
eine halbe Million.
Pro Jahr.
Wie?
Kostet pro Jahr eine halbe Million?
Halbe Million, ja.
Wow. Und was kostet so ein Tram anmalen? Oder einfach bemalen?
Ah, das Bemalen, gut, das ist ja dann Folien bedruckt und so. Ich denke, im Schnitt ist das Drucken und so ist etwa 50'000 Franken.
Okay, also jetzt,
aber damit hat man natürlich das Konzept noch nicht.
Klar.
Und ein paar von diesen Firmen haben ja auch im Tram inne. Haben die ja dann das genutzt, indem sie teilweise Screen montiert haben und auch über
kostet das
Screens.
Der nächste?
Nein, wir haben einfach das Tram
mehr oder weniger
für eine halbe Million. Ja.
Ist ja viel Geld, aber jetzt, wenn man das Budget anschaut, haben wir ein Milliardenbudget, oder? Das bringt 2 Millionen, das ist also 0,2% der Gesamtkosten. Die Hälfte der Kosten decken die ja nicht durch eigene Leistung. Also von 500 Millionen, die wir reinbringen, 2 Millionen durch die irre bemalte Tram.
Du, das war ein Abwägen.
Ist es peinlich jetzt mit dir, über das zu reden?
Nein, mir ist es nicht peinlich. Aber das, was mich eigentlich ja mehr beschäftigt, auch ist, wenn Firmen so viel Geld ausgeben, frage ich mich manchmal, und jetzt einfach aus der Kommunikationssicht, warum machen die Tram nicht attraktiver?
Aha, okay.
Oder wir können ja auch so ein Tram machen und den Menschen etwas mitgeben und etwas mitteilen. Und da hat es ganz wenige Konzepte, die umgesetzt werden, wo eigentlich da möglicherweise auch das Potenzial von dem, wo sie investieren, auch nutzen.
Also du bist ja jetzt eigentlich zuständig für Personal und Kommunikation und so. Bist nicht der Marketingchef? Ich habe ihn im Organigramm angeschaut.
Ja.
Das gibt es gar nicht bei der VBC. Und da sind jetzt wirklich 8 Leute in der Geschäftsleitung. 7 von diesen Leuten verstehen wahrscheinlich nichts von Kommunikation und die haben das entschieden. Oder? Also ich meine, die haben sich bei einem Thema haben sie sich durchgesetzt, wo du eigentlich
also
Kompetenz
hast. Den Bereich Markt und Verkauf.
Aber
also
bist gut.
Da ist jemand anders zuständig.
Aber eigentlich bist doch du der die Marke weiterentwickelt hat. Wir haben eben gesagt, angefangen von der Regenbogenkarte über alle die Sachen. Ja. Und das ist doch irgendwie, was soll ich sagen, ein sehr visuell präsenter Wandel. Und da lässt man dich 7-1 abschiffen.
Du. Ja, es gibt manchmal... so Mehrheitsverhältnis. Und ich meine, ich kann jetzt sagen, ja, im Verhältnis und so sind 2 Millionen. Aber wenn man es natürlich anschaut, für 2 Millionen kann man natürlich einiges an Mobilitätsleistung auch wieder erbringen.
Eben, da kann man sagen, machen wir nochmal 5 Gramm, dann gibt es nochmal 2 Millionen und so weiter und so fort. Oder?
Also, man kann ja ist, ich denke, das ist schon das, wo auch die politische Ebene sich bewusst war, bewusst dem Erscheinungsbild von der Stadt.
Mhm.
Und darum hat man das auch mit der entsprechenden Sorgfalt gemacht. Aber es
ich finde es nicht, man hat das Gefühl, man kann in Zürich alles kaufen. Sogar das Tram, oder? Sogar ein blaue Zürich-Tram, wo wirklich ein Teil vom Image ist, vom visuellen Image von dieser Stadt.
Nicht nur in Zürich.
Was?
Also,
es gibt es in anderen Städten auch.
Nein, wenn man, es ist ein Trend in der Gesellschaft.
Alles wird verkauft.
Wenn, ja, wenn du die, ich meine, vor über 10 Jahren hat ja Noemi Klein schon No Logo ihre Polemik geschrieben. Sie genau diese Prozesse aufgezählt hat.
Mhm.
Ich meine, am Anfang ist noch das Kino am See gsi. Mittlerweile ist das etwa, hat das etwa 3-4 Mal einen anderen Namen gehabt. Mit dem Sponsor. Fußballarena oder Fußballstadion gibt es nicht einfach, sondern da kommt noch der Name von einem Sponsor. Also das ist irgendwo natürlich ein Trend. Wo
du gut oder schlecht findest?
Nein, ich unterstütze den nicht, ich finde den auch nicht gut, aber wir leben in einem Umfeld, in wo das stattfindet.
Also, du redest jetzt relativ offen.
Man kann natürlich auch sagen, ja, es hat viele Veranstaltungen gegeben, wo dann Radio 24 noch gekommen ist und ein Haufen Dings aufgehängt hat, oder?
Genau, aber ein ganzes Tram wäre uns nicht in den Sinn gekommen, schon wegen der Kosten.
Ja.
Aber du bist ja unter anderem auch beim Tram, bist du der gewesen, der gesagt hat, wir müssen die 24 Stunden Gesellschaft, die sich immer mehr entwickelt hat, die wir noch nicht kennt haben vor 30 Jahren, die müssen wir irgendwie bedienen. Und die Nachtbüsse etc. Und da habe ich mich schon gefragt, ob ich das nicht noch befördert habe, ob ich das nicht noch promotet habe, dass die Leute bis um 3 Uhr am Morgen, bis sie dann wirklich voll getrönt sind, sagen, jetzt gehen wir langsam heim. Und der Heinz schickt dann gerade das Tram oder den Bus vorbei.
Also, ich denke es nicht.
Ja?
Nein. Weil also, wir haben einen gewissen Einfluss von der Mobilität her, aber dass man irgendwie gerade gesellschaftliche Trends so dort beeinflussen, denke ich nicht.
Ich glaube schon, wenn da die Möglichkeit besteht. Logisch, es ist eben Huhn Ei etc., aber irgendwie, wenn alles möglich ist, anything goes, auch in Bezug auf Heimkommen mitten in der Nacht. Logisch, dann fahren zu weniger Auto, machen die Betrunkenen weniger Unfälle, man kann da alle positiven Aspekte anbringen, aber im Prinzip ist es etwas anderes. Und wie beurteilst denn du generell da die 24 Stunden gesehen, die vor allem in gewissen Quartieren einfach die Überhand genommen hat?
Ich sehe das nicht so kulturpessimistisch.
Mhm. Weil Zürich Tram West,
nein,
wo du eines deiner letzten grossen Projekte
siehst. Nein, weil vor bald 30 Jahren bin ich in längere Zeit in Amerika gewesen, in Kalifornien. Und dort hat eigentlich die Gesellschaft schon gegeben mit diesen 24 Stunden
ohne Gesellschaft. Dass es eben
die hat einen anderen Rhythmus.
Mhm.
Weil ich mich erinnere, mich hätte einmal interessiert, wer geht denn am Morgen um 3 Uhr die Wocheneinkäufe machen in einem Einkaufszentrum. Und bin dann nicht vor dem Kassen gestanden und habe ein bisschen geschaut. Das habe ich natürlich nicht gemacht, also nicht lange. Da ist gerade ein Security-Kunde gesagt, sie, was machen Sie denn da? Aber das war dort schon und das hat auch nicht nur Nachteile.
Mhm. Ist ja klar.
Es ist einfach ein anderer Rhythmus, wo in eine Gesellschaft hineinkommt. Weil, wir meinen jetzt immer die Leute, die die gehen alle in Ausgang. Die gehen teilweise auch arbeiten und kämpfen um Arbeiten.
Aber gut,
das
ist ja vor allem am Wochenende. Also es ist wahrscheinlich nicht ganz so. Aber wenn du jetzt anschaust, und du hast jetzt diese Woche eben im Tagesanzeiger ein Interview ziemlich kritisch über VBZ und vor allem ZVV berichtet, auf einer Rangliste der besten urbanen Kommunikationssysteme, ÖV-Systeme weltweit, welchen Platz würdest du Zürich geben?
Ich denke, das ist noch interessant. Ich denke, Zürich hat ein sehr gutes System. Ich bin im Juni bin ich in Mailand gsi an einem internationalen Kongress der Verkehrsbetriebe. Und da sieht man natürlich weltweit, was dort in diesen Metropolen abgeht. Ich habe den Eindruck, in Zürich haben wir verglichen mit vielen Weltmetropolen natürlich auch noch relativ einfache Aufgaben zu bewältigen. Wenn ich dem Referent von Lagos zugelassen habe, 20 Millionen Metropolen, wenn ich dem Referent von Jordanien zugelassen habe, wo innerhalb von ein paar Monaten 1 Million mehr Leute
Flüchtlinge aus Syrien
in seiner Stadt hatten. Und das sind ja Mittelstandsfamilien gewesen, die sind mit dem Auto gekommen, die fahren dort zusammen. Und plötzlich auf einen Schlag 1 Million mehr Leute, Wahnsinn. Die man Mobilitätsprobleme lösen muss. Ich denke, verglichen mit den Aufgabenstellungen, die die in diesen Städten haben, da ist ein Chines aufs Podium rauf und hat gesagt, präsentiert, dass er oder in seiner Stadt pro Jahr 150 Kilometer Tramnetz anklebt. Und ich bin gerade vom Spatenstich von der Tramverbindung Harbruck, wo wir eigentlich stolz sind, dass wir jetzt den 600 Meter Tram bauen. Oder? Und dann wird man irgendwie ein bisschen demütig.
Gut, also wir haben es einfacher, wir haben es besser, wir haben auch mehr Geld, wir haben reichere Leute da und so. Aber ich glaube, also ich kenne es natürlich nicht so detailliert wie du, weltweit gesehen sind wir, auch wenn man die Umstände anschaut, ziemlich weit an der Spitze.
Es ist ein Top-Stand.
Oder? Es ist also unglaublich.
Es ist ein Top-Stand, der da in Zürich ist. Also genau. Das muss man in aller Bescheidenheit sagen.
Genau, und darum ist es besonders interessant, dass du das ziemlich hart kritisierst. Reden wir über das, machen wir zwischendrin Musik. Was ist der nächste Titel?
Slave to Love, Brian Ferry.
Gente. Gentleman Brian Ferry, bei mir der Gentleman Heinz Vögeli, der sogar äußerlich ein paar Ähnlichkeiten hat. Ich glaube, das ist das Kompliment, das du gerne
annimmst.
Okay, also, du hast gesagt in diesem Interview, in Zürich funktioniert es eben nicht richtig. Da reden die Leute mit, die nicht rauskommen, haben keine gute Strukturen. Zwei Drittel vom Verkehrs, von der Leistung, die wir bringen, macht VBZ. Und der ZVV, also das, was ringsum ist, also alles zusammen mit diesen Landorganisationen, die reden da rein und tun sich auch einbringen, sodass das Ganze blockiert wird und wir viel weniger schnell Füße kommen. Wir haben Trump gestellt 2013, jetzt wollen die anderen reden und nochmal reden und alles wird verzögert und das funktioniert eigentlich gar nicht. Und das sagst du jetzt, das finde ich ja noch gut, dass du es sagst, aber du sagst es ein paar Wochen vor der Pensionierung. Ist jetzt das mutig oder feig?
Ist jetzt erstaunlich, dass du nicht nach der Whistleblower gebracht
hast. Bist du? Ja, du bist ja. Mann, du bist ein Whistleblower. Wenn du, tust aus dem Inneren vom Monstrum tust du berichten, dass es einfach nicht funktioniert. Das hat man noch nie gehört. Obwohl man gesagt hat, wir haben ein gutes Verkehrssystem, ja, und so. Aber es könnte noch viel besser sein, meinst du?
Ich denke, die mich kennen, die wissen, dass ich eigentlich die über 30 Jahre unbequem gewesen bin.
Aber nur intern?
Auch. Immer wieder mit den Themen.
Aber gleich, weil, nicht so. In dieser Art habe ich dich noch nie gehört.
Vielleicht hast du nicht so gehört.
Ja, aber, dann hast du.
Aber ich kann vielleicht herleiten, was meine Überlegungen, ja, sind. Es sind in der letzten Zeit sind so ein paar Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Auf der einen Seite haben wir im Januar einen Kongress gemacht, zusammen mit der ETH, wo wir uns überlegt haben, was sind weitere Elemente, wo man den öffentlichen Verkehr weiterbringen kann, über die Infrastrukturinvestitionen hinaus. Das zweite Thema ist das, was du angesprochen hast, die Trambeschaffung. Das ist ja nicht so, dass die, wenn man das anschaut, dann ist das ja nicht so, dass die Leute, die da involviert sind, etwas Schlechtes wollen.
Sie wollen einfach mitreden? Nein, X Leute wollen mitreden?
Nein, nicht einmal. Es sind verschiedene Rollen, die da miteinander kooperieren müssen.
Und du findest, das ist falsch?
Nein, und jetzt komme ich mit dem, musst kurz ertragen, ja, der Organisationsentwicklungsschwurbel.
Ah ja?
Nämlich, das war immer meine Erfahrung in der Rolle auch Personal und so. Wenn irgendwo Konflikte auftreten, kannst du schauen, ja, wie sind die Konflikte. Kannst aber einen Schritt zurück machen und dir fragen, wie sieht das System aus? Und müsstest vielleicht nicht das System verändern, dass die Konflikte weniger auftreten. Mhm. Und das ist im Prinzip mein Ansatz.
Aber du wolltest eine Fusion, hast du gesagt. Das heisst, die kleinen Landkönige, sage ich jetzt einmal, würden an Macht verlieren und die wehren sich natürlich dagegen. Und da kommen dann auch Parlamentarier, die montiert haben oder die denen zureden und so, die dann sagen, der Vögeli kommt gar nicht raus. Unqualifiziert, hat der Fraktionschef der Grünen Liberalen gesagt. Also einer, der wahrscheinlich im Vergleich zu dir ein blutiger Laien ist, während du an hunderten von Sitzungen dabei warst, wo um so Themen gerungen worden ist und gemerkt hast, wer alles blockiert.
Das bringt mich zum nächsten Punkt, wo der Auslöser war. Weil, wenn ich schaue, was im Moment abgeht in der Entwicklung der Mobilität, dann braucht das eigentlich grössere, kräftigere Organisationen, die das überhaupt noch packen.
Mhm.
Ich habe letztes Wochenende, in der Wochenendausgabe der Libération, haben die aufgezeigt, dass eigentlich Google sich will als Eintrittsportal für Mobilität positionieren.
Ja, sie sind ja dran, das selbstfahrende Auto zu entwickeln.
Auch mit selbstfahrenden Auto. Und auch die Automobilkonzerne, die überlegen sich natürlich auch, wie die Mobilität in diesen Metropolitanräumen sollen aussehen soll. Und dass man da eigentlich auf die weitere Zukunft hin auch ein kräftiger Partner ist, müsste man da auch in der Region Zürich die Kräfte bündeln.
Und dies gesagt habend, findest du, das findet eben nicht statt?
Das ist, wie so vieles, ist das ein Denkanstoss von mir.
Wo ins Leere geht im Moment?
Ich bin mir da nicht so sicher. Aber
wenn dann du nicht mehr da bist, dann ist es 7-0.
Nein, ich bin ja nicht da, um den öffentlichen Verkehr zu retten.
Aber gleich, du bist ein Visionär, oder? Wie sagst denn du da? Denker und was ist Inspirator und Stratege? Wenn dann der nicht mehr da ist, dann tun die irgendwie, was soll ich sagen, Bodentruppen irgendwie die Richtung angeben.
Der ist ja noch da, aber vielleicht von einer anderen Position.
Okay. Wo er weniger Macht hat.
Ja. Okay. Aber vielleicht mehr Freiheit.
Aber du meinst, man könnte noch mehr machen, man muss mehr machen. Eben das mit dem selbstfahrenden Auto, das wir kommen. Vielleicht auch Bus. Wann rechnest du denn damit, wenn die ersten Bus wirklich fahren ohne Chauffeur?
Die fahren schon. In La Rochelle, Frankreich.
Ja, aber jetzt hier in Zürich. Das ist Versuchsbetrieb. Was meinst du, wenn ein VBC-Bus, vielleicht sogar blau, angemalt, ohne Chauffeur?
Das ist ein bisschen Kaffeesatz lesen.
Eben, aber du hast dich mit dem beschäftigt.
Ja, der erste, das, was spannend ist mit diesen selbstfahrenden Autos, da gibt es Analysen, dass offenbar das Vertrauen der Bevölkerung in die selbstfahrenden Autos höher wäre, wenn die öffentlichen Busse selbstfahrend wären, statt jedes Individualauto. Das wäre ja eine Chance auch für den öffentlichen
Verkehr. Genau, das muss man ja zuerst die Erfahrung sammeln.
Absolut.
Und da muss man auch bereit sein, dass man die Erfahrung zulässt.
Ja, und im Moment sind wir aber auch gerade im Bussektor sind wir ein ganz spannendes Projekt, nämlich die Substitution von Dieseltriebstoff auf Elektroenergie.
Genau. Aber was ist mit diesen Bussen, wenn sie immer mehr im Verkehr stecken bleiben? Ich meine, der Verkehr nimmt zu, die Staus nehmen zu. Also du hast da als Beispiel gebracht von Bogota. Also wenn man hört Bogota als Beispiel für Zürich, dann ist man auch ein bisschen überrascht, wo du sagst, der Busverkehr bringt Leistungen wie ein S-Bahn-System. Ja. Aber das ist in Zürich wäre das gar nicht möglich. Ich kann mir vorstellen, auch in Bogota hat es Staus und zwar ohne Ende.
Muss vielleicht noch eine kleine Korrektur annehmen, wo man gar nicht weiss. Die Automenge in der Stadt Zürich hat seit Mitte 90er Jahren nicht zugenommen.
Aha.
Das ist ja noch spannend.
Aber nur die Staus haben zugenommen?
Offensichtlich. Das weiss ich jetzt nicht, wie die Staustunden sind. Aha.
Aber oder? Sind vor allem gewisse Einfallstrassen.
Weil sie sind um die Stadt herum. Ja. Und wenn ich das beobachte, hat es in der Region mehr Staus als in der Stadt.
Ist ja klar. Weil einfach der Platz und so ist natürlich auch begrenzt.
Ja.
Heinz, also die Entwicklung geht weiter, du wirst sie weiter verfolgen. Du bist eine von der erfreulichsten Figuren, die ich hier erlebt habe in den letzten 35 Jahren. Darf ich sagen, ich kenne dich, glaube ich, vom Anfang an. Und ich hoffe, dass wir an anderen Stellen wieder miteinander in Kontakt sind und dass viele Leute dir dann anrufen und sagen, wo ist denn der Denker, Inspirator und Stratege? Wir wollen jetzt uns auch noch ein bisschen zukunftsmässig verhalten. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Hast du noch Musiktitel gut, Heinz?
Das wäre «The Harder They Come, The Harder They Fall» von Jimmy Cliff.
Genau, danke vielmals. Das ist der Doppelpunkt, sein nächster Doppelpunkt. Heute in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Cry. So I-
IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Radio 1 Schlagzeilen.
80%.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.